Ich begrüße Sie zum Deutschlandfunk Sportgespräch. Mein Name ist Jessica Sturmberg und ich spreche heute mit Professorin Karen Zentgraf. Sie ist Trainings- und Bewegungswissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitinitiatorin der Forschungsinitiative Improve. Das ist ein Gemeinschaftskonzept der drei Universitäten Goethe-Uni Frankfurt, Justus-Liebig-Universität Gießen und der Deutschen Sporthochschule Köln, gefördert durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Es geht um die Leistungsreserve-Individualisierung und ein großer Fokus ist dabei die geschlechterspezifische Trainingswissenschaft. Frau Zentgraf, geschlechterspezifische Forschung ist ein Bereich, der ist relativ neu, obwohl man das vielleicht gar nicht glauben mag. Wie kommt es, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass man da mal genauer hinschaut, ob die Parameter bei Männern und Frauen jeweils eigener Forschung bedürfen?
Also zunächst mal ging es in Improve eigentlich um Individualisierungsaspekte. Und die sind in Improve ganz multidimensional angelegt. Das heißt, wir haben also Sportpsychologen mit im Boot, Sozialwissenschaftler, Leistungsphysiologen, Sportmedizin, Trainings- und Bewegungswissenschaft, aber auch Datenmanagement. Und wir haben natürlich in Deutschland sehr, sehr erfolgreiche Athletinnen, also ungefähr die Hälfte aller Medaillen, sogar ein bisschen mehr. In Paris wurden zum Beispiel von Athletinnen gesammelt. Und wir sehen immer wieder, dass natürlich das Geschlecht ein Individualisierungsmerkmal von vielen, vielen, vielen ist in dieser Multidimensionalität. Und genauso behandeln wir auch das Geschlecht. Also wir schauen uns auch das Geschlecht an. Und ich denke, in der modernen Forschung kann man das eigentlich nicht mehr einfach nur weglassen und so tun, wie wenn alle immer gleich sind. Und das ist natürlich unsere Haupt, sage ich mal, Logik in Improve, dass wir individuelle Merkmale spezifischerweise anschauen. Und wir finden auch, dass, nehmen wir mal alle Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner aus Paris, Olympische Spiele, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Dass jede individuell sehr besonders hat, ganz spezifische Muster und Merkmalskombinationen. Und das ist Teil der Forschung, die wir da angehen. Es gibt jetzt zum Beispiel vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, das ist in der Sportwissenschaft die Organisation, die auch Forschung sozusagen lenkt und motiviert, eine große Ausschreibung für ein neues Projekt, großes Projekt, wo es eben ausschließlich um geschlechtsspezifische Aspekte gehen soll und eben mit Fokus auf das weibliche Geschlecht, weil wir wahnsinnige Wissenslücken haben. Wir finden zum Beispiel in der sportwissenschaftlichen Forschung, dass in den letzten 10 Jahren ungefähr 10% aller Probanden nur weiblich sind, was natürlich heißt, dass wir implizit alle Ergebnisse, die wir mit männlichen Teilnehmern finden, dass die unschwer übertragbar sind auf die andere wichtige Geschlechterkohorte. Und 10% ist natürlich eine Ansage und was mich eben ein bisschen stutzig macht, ist, dass wir bei diesen 10% so ein bisschen bleiben. Also es wird jetzt, obwohl wir immer fokussieren auf Frauen und auf geschlechtsspezifische Aspekte, wir trotzdem nicht die große Steigerung an Versuchspersonen im weiblichen Bereich eben finden. Und das ist ein Problem. Also ich würde jetzt gern mal den Turnaround hinkriegen, dass wir da zumindest mal 50-50 haben. Und für meinen Geschmack wäre es großartig, wenn wir zumindest mal beide Geschlechter in allen Studien untersuchen. Jahrelang hat man immer gesagt, die Frauen mit ihrem Menstruationszyklus, ja, das verwischt mir meine ganzen Ergebnisse, das ist so kompliziert, dann machen wir das doch einfach mal so, dass wir die weglassen. Dann haben wir sozusagen das schon mal nivelliert, weil Männer in der Regel eben, die haben auch Hormonschwankungen, aber nicht in dem Maße, wie wir Frauen das in der Regel haben. Und es gab natürlich auch immer das Argument, dass das dann eine homogenere Stichprobe doch sei. Und da steckt natürlich implizit drin, dass das, was wir bei Männern rausfinden, auch immer für die Frauen und in unserem Fall ja für die Athletinnen gilt. Und das können wir jetzt so 2024, glaube ich, nicht mehr sagen.
Wenn bisher 10% der Probandinnen und Probanden weiblich gewesen sind und 90% entsprechend männlich. Ist denn das überhaupt differenziert worden in den Ergebnissen? Also selbst die 10% Frauen mögen ja dann in den Ergebnissen auch ja individuelle Parameter einbringen, die das Ergebnis, ich nenne es mal, verwischt. Also selbst wenn man es 50-50 hätte, man müsste ja doch dann die Differenzierung auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Ist das überhaupt passiert in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten?
Also das wird natürlich ein bisschen besser, aber es gab sehr viele Studien, da haben wir überhaupt keine Daten von Athletinnen. Das sind dann Männer. Und wenn wir diese Differenzierung haben, dann sehen wir oft, dass das N, also die Stichprobe, bei den Frauen immer noch ein bisschen geringer ist. Also sprich, da ist Nachholbedarf und es muss einfach Standard werden und normal werden, dass wir Frauen genauso und Athletinnen jetzt in der Sportwissenschaft genauso untersuchen und an Untersuchungen teilnehmen lassen wie Männer.
Das heißt, in der Vergangenheit ist es im Grunde so passiert, man hat Datenerhebungen gemacht und die Ergebnisse, die dann in die Trainingswissenschaft eingeflossen ist und die dann natürlich dann auch sehr konkret in Trainingsempfehlungen gemündet ist, basierte auf ja hauptsächlich männlichen Probanden. Mit welchen Folgen?
Also ich mache mal ein Beispiel. Anekdotisch wird von den Athletinnen oft berichtet, dass sie in sogenannten Makrozyklen trainieren. Und Makrozyklen sind in der Trainingswissenschaft oft vierwöchige Intervalle, in denen man das Training plant, die Dosierung plant, steuert und so weiter. Und viele Athletinnen berichten dann, dass für sie diese 4 Wochen Zyklisierung ungünstig ist. Das wissen wir Frauen natürlich warum, weil im Mittel haben wir irgendwie 28 Tage Zyklen und vor allem in der zweiten Zyklushälfte ist zum Beispiel die Temperatur ein bisschen höher, da ist unser Belastungsempfinden ein bisschen erhöht. Viele Athletinnen haben auch prämenstruelle Symptome, auch während der Menstruation Symptome wie Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen beispielsweise. Und die werden dann natürlich nicht beachtet in der Trainingsgestaltung und natürlich auch in der Leistungssteuerung, weil wir bei den männlichen Athleten solche Faktoren weniger ausgeprägt haben. Und das führt natürlich dazu, dass auch das Training möglicherweise nicht die Wirkung zeigt, die wir eigentlich gerne hätten, nämlich mit einer starken Anpassungsreaktion, mit einer starken Wirkung, sodass wir da ein bisschen ja, genauer reingucken müssen und die spezifischen Aspekte, die eben Frauen nun mal betreffen, die einen Zyklus haben und dann auch menstruieren, dass man die berücksichtigt. Gleichwohl muss ich auch sagen, aufgrund dieser Forschungslücke wissen wir noch nicht ganz genau, ob es da klare Rezepte gibt, wie man zyklusbasiert trainiert, weil wir finden natürlich auch zwischen den Athletinnen große Unterschiede in der Art und Weise, wie sie mit ihrem Zyklus so umgehen und welche Symptome da so auftreten. Wir finden Athletinnen, für die ist das wirklich kein Thema. Das ist mir auch immer wichtig, das nochmal zu betonen, weil man möchte auch nicht paternalistisch dann immer wieder gleich den Frauen vorschreiben, wie man da zu trainieren hat. Und es gibt Athletinnen, die wirklich sehr schwere und heftige Symptome haben und wir uns auch als Forscherteam immer auch fragen so, wow, ja, wie die über diese Phasen da so drüber trainieren, weil das ist eigentlich die Sozialisation im Leistungssport, dass man damit klarkommen muss und dass man so trainiert, wie das Männer in der Regel auch machen, nämlich hart und diszipliniert. Und
einfach ignorierend?
Und ignorierend und verdrängend und auch ein bisschen, ja, copend so damit. Aber ob das tatsächlich langfristig so günstig ist?
Die Frage ist doch letztendlich, was könnte optimiert werden? Denn das ist ja das eigentlich Entscheidende, nicht? Nicht nur allein die Frage, ob jemand in der Lage ist, darüber hinweg zu trainieren, sondern auch, ob es durch ein anderes Training nicht zu höheren Leistungen kommen könnte.
Genau, und das ist auch Teil von Improve, dass wir ja nicht nur jetzt die Physiologie anschauen, sondern dass wir uns zum Beispiel auch um das Wohlbefinden der Athletinnen kümmern und das auch abfragen und aber auch so Aspekte wie fühlen sie sich denn unterstützt? Wie ist denn das Verhältnis zur Trainerin, zum Trainer? Wie ist denn die duale Karriere zu handeln im Rahmen der Karriere? Und da sehen wir schon sehr große Zusammenhänge. Also als Beispiel nenne ich mal, dass Athletinnen sehr viel stärker sich Sorgen machen um ihre finanzielle Sicherheit. Und da rede ich jetzt vom professionellen Sport, also wo man in der Regel Geld verdient damit und das als Beruf sozusagen ausübt. Und wenn jetzt sich Frauen also Sorgen machen müssen um ihr Leben, um ihren sozialen Status, um die Vereinbarkeit auch von Sport und beispielsweise Familie, Beruf, dann sind das natürlich ungünstige Voraussetzungen, um tatsächlich die volle Leistungsfähigkeit im Rahmen so einer sportlichen Karriere auch auszuloten.
Aber warum machen sich Frauen darüber Gedanken und Männer nicht? Weil beide möglicherweise je nach Sportart gar nicht so viel Geld bekommen.
Das ist korrekt, aber es gibt ja auch Zahlen, die zeigen, dass die Athletinnen vornehmlich diejenigen sind, die weniger verdienen durch ihren Sport. Und das gilt auch breit, auch für den Nachwuchsleistungssport, wenn jetzt da noch duale Karrieren mit drin sind. Und ich betone auch immer, dass das eine wichtige Entscheidung ist, ob man sich überhaupt im Leistungssport natürlich verschreibt. Wenn man weiß, die nächsten 5, 6 Jahre, da knabber ich dann daran, dass ich überhaupt mein Geld für mein WG-Zimmer zusammenkriege, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, sich dem Leistungssport zu committen und auch zu sagen, dass das eine berufliche Perspektive darstellt. Weil wir wissen natürlich, wenn man oben im Spitzensport ankommen will, dann ist das eigentlich ein Fulltime-Job. So, das ist nichts, was man jetzt einfach so mal nebenher mal kurz machen kann. Und die Athleten Deutschlands, die weisen immer darauf hin, dass das ein Fulltime-Job ist. Und dass, wenn man Leistung von ihnen abverlangt, dann muss man natürlich ihnen auch die Rahmenbedingungen geben, um diese Leistung zu entwickeln. Und das muss für Frauen genauso möglich sein wie für Männer. Und ich sag's nochmal, mehr als die Hälfte der Medaillen kam tatsächlich von weiblichen Athletinnen. Das heißt, auf der Erfolgsebene, da unterscheiden sich Männer und Frauen in Deutschland gar nicht so groß. Aber in den strukturellen Rahmenbedingungen sehr wohl.
Was dann auch interpretiert werden darf als trotz der strukturellen Nachteile haben Frauen am Ende noch mehr Medaillen gewonnen in Deutschland.
Könnte man das auch zugespitzt sagen, genau.
Frau Zentgraf, erklären Sie doch mal genau, was Improve ist, was Sie da gegründet haben vor inzwischen 3 Jahren zusammen mit 3 Universitäten.
Also der deutsche Leistungssport schreibt alle paar Jahre große Forschungsprojekte aus. Und da einigen sich viele Stakeholder aus dem deutschen Leistungssport auf das Thema. Und da werden ganz viele Themen, die eben sportartübergreifend relevant sind, diskutiert. Und bei der letzten Runde wurde das Thema Individualisierung, also die Berücksichtigung individueller Personenmerkmale, als gewinnbringend angesehen. Und dann gab es also eine große Ausschreibung und da haben sich mehrere Forschergruppen drauf beworben. Und wir haben damals glücklicherweise den Zuschlag erhalten und haben offensichtlich mit unserem Konzept überzeugt. Und das Konzept sieht folgendermaßen aus, dass wir sportliche Leistungsfähigkeit multifaktoriell betrachten wollen. Also sprich, wir schauen uns kognitive Leistungen an, das machen bei uns die Sportpsychologinnen und Psychologen. Wir schauen uns die weibliche Physiologie an, das macht unsere Leistungsphysiologie aus Gießen, aber auch ich. Wir gucken uns sozialwissenschaftliche Aspekte oder psychosoziale Aspekte der Athletinnen und Athleten an und so weiter und so weiter und wollen aber diese einzelnen Aspekte nicht getrennt voneinander beleuchten, sondern systemisch. Also wir wollen die miteinander verbinden. Ich mache mal ein Beispiel auf einer ganz konkreten Promotionsebene. Also wie hängen beispielsweise Kraftleistungen mit der Genetik und dem Vitamin-D-Spiegel zusammen? Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man die verschiedenen Faktoren einfach zusammenbindet, weil ja sportliche Leistungsfähigkeit auch sehr, sehr komplex ist. Und dieser systemische Blick, das ist aus meiner Sicht etwas, was neu ist, weil wir jetzt plötzlich auch beispielsweise in den Empfehlungen, die wir Athletinnen und Athleten geben, priorisieren können. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn eine Athletin sich in ihrer Trainingsgruppe sehr, sehr unwohl fühlt, das Verhältnis zum Trainer, zur Trainerin sehr schlecht ist, dann würde ich sagen, ist es vielleicht nicht so wichtig, dass wir uns über die genaue Methodik ihres Schnellkrafttrainings unterhalten, sondern da gibt es vielleicht wichtigere Punkte, die wir lösen müssen, um die individuelle Leistungsentwicklung zu optimieren. Und der Blick auf sozusagen Priorisierungen und auf, ich sag mal, Gewichtungen von bestimmten Faktoren im Gesamtbild, das ist etwas, was uns auszeichnet und wo wir gut sind. Und wir haben eine Idee entwickelt, wie wir natürlich gemeinsam mit den Verbandsvertreterinnen und Vertretern diese Interventionen, die wir aus der Datenstruktur ziehen, wie wir die systematisieren. Und für mich als Trainings- und Bewegungswissenschaftlerin ist es wahnsinnig erhellend, meine Interventionsvorschläge beispielsweise zu reflektieren und einzuordnen in das Gesamtbild. Und ich in dieser Arbeit kamen immer wieder geschlechtsspezifische Aspekte eben zutage.
In der Folge, dass Sie sich eigentlich ein individualisiertes Trainingskonzept oder eine Wissenschaft, die dahinter steckt, anschauen wollten, ist es dann auch ein geschlechterspezifisches oder vor allem ein geschlechterspezifisches Thema geworden bei Improve. Nimmt das jetzt den meisten Teil bei Ihnen ein, dass Sie vor allen Dingen auf geschlechterspezifische Aspekte schauen?
Also würde ich jetzt so nicht sagen, sondern wir wollen das Geschlecht als ein Individualisierungsmerkmal verstanden wissen, und zwar eins, das immer dazugehört. Das wäre schon mal ein Fortschritt, sage ich immer, weil wir in den Faktoren, die die sportliche Leistung und Expertise erklären, diesen Parameter bisher noch nicht gut mitgedacht haben. Es entwickelt sich dann im Projekt natürlich immer ein breiteres Bild. Also ich mache mal ein Beispiel. In Paris waren von 160 Trainern, waren 20 weiblich. Sprich, wenn wir jetzt unsere Befunde besprechen, dann reden wir auch in der Regel mit Männern. Da können wir bestimmte Aspekte, ich würde mal sagen, die müssen wir ein bisschen anders einordnen, wenn wir beispielsweise über den Zyklus sprechen. Ja, bei denen die Frauen, die kennen das in der Regel, die Details. Die Männer, da sind inzwischen auch sehr viele natürlich sehr bewandert, aber da können wir davon nicht immer ausgehen im Gespräch. Sprich, wir haben also auf mehreren Ebenen natürlich, können wir nicht von einer Geschlechterparität sprechen. Und dann kommt noch dazu, dass, wenn man jetzt noch eine Ebene weitergeht, wir in den Sportverbänden natürlich auch in den Vorständen und den Leitungsgremien haben wir natürlich auch keine Geschlechterparität, sondern da sitzen traditionellerweise mehr Männer als Frauen. Und wir wissen aber gleichzeitig aus Wirtschaft und von den Unternehmen, dass diversere Leitungsgremien durchaus erfolgreicher sind, zum Beispiel im Meistern von Krisen, weil einfach mehr Sichtweisen und Perspektiven mit reinkommen, sodass wir natürlich auf der einen Seite geschlechtsspezifische Aspekte in der Forschung, in der Sportpsychologie, in der Leistungsphysiologie, in der Trainings- und Bewegungswissenschaft berücksichtigen, aber gleichzeitig wir auf der institutionellen Ebene immer spüren, dass wir da einfach noch keine Parität haben und manchmal uns auch ein bisschen die Ansprechpartnerinnen fehlen, die das Thema auch wirklich groß machen und wichtig machen und auch leben und vernetzen und mitdenken und stärken und so weiter.
Wenn wir diese Geschlechterunterschiede uns mal etwas genauer anschauen als ein Individualisierungsmerkmal, Sie betrachten ja ganz viele verschiedene Bereiche, ob das die Biochemie ist, ob das die Genetik ist oder ob das das Psychosoziale ist. Wenn Sie das mal so durchdeklinieren, welche Unterschiede stellen Sie denn da fest?
Also eine super, super wichtige und gute Frage, weil wir uns genau die auch oft stellen. Also wo macht denn ein geschlechtsspezifischer Blick überhaupt Sinn? Wenn wir mit unseren Sportpsychologinnen und Sportpsychologen sprechen, dann sagen die immer, also im Bereich kognitiver Leistungen, da sehen wir keinen großen Unterschied. Das wäre auch übrigens sehr überraschend, wenn das so wäre. Aber zum Beispiel in der Physiologie sehen wir Unterschiede. Und übrigens ist das Thema Kognition natürlich auch noch nicht fertig beforscht. Ja. Ich sehe da schon noch ein paar Punkte möglicherweise, die relevant sind. Aber nehmen wir mal die Physiologie. Also wir machen unter anderem Mikronährstoffanalysen im Blut bei den Athletinnen und Athleten. Und natürlich ist neben den ganzen individuellen Rückmeldungen, die wir auch als Dienstleistung am Leistungssport verstehen, machen wir natürlich Auswertungen, wo wir uns mal die Männerwerte und die Frauenwerte mal in der Verteilung anschauen. Und dann sehen wir beispielsweise, dass im Bereich Eisenmetabolismus jetzt nicht ganz unerwartbar doch Unterschiede bestehen. Und wir wissen, dass Frauen und viel, oder Athletinnen, muss ich ja immer sagen, ein höheres Risiko einer Eisenmangelanämie haben. Und das können wir zeigen, weil die Werte in der Regel auch in der Verteilung bei Frauen, die haben ja auch monatlich einen Blutverlust, den die Männer so nicht haben, ist der Spiegel niedriger. Sprich, wir müssen bei den Frauen, Athletinnen, ganz besonders darauf gucken, dass die genügend Eisen zu führen. Jetzt als ein sehr kleines Beispiel, das ich mal nennen könnte.
Über Nahrungsergänzungsmittel oder über die Ernährung?
Wir haben den Ansatz Food First. Also das bedeutet erstmal nach der Ernährung gucken. Und da sehen wir wahnsinnig großen Handlungsbedarf. Aber vielleicht ein geschlechtsspezifisches weiteres Beispiel. Man dachte jahrelang, dass Red S, das ist ein Relative Energy Deficiency Sport Syndrom, vornehmlich die Athletinnen betrifft. Und das ist so ein Muster an sehr schlanke Athletinnen, oft oder häufig Zyklusstörungen oder dass der Zyklus seltener kommt, aber auch eine spezifische, sage ich mal, ein Kalorienmangel. Und das scheint so in der Tat zu sein, dass Athletinnen viel verletzlicher sind dafür, wenn sie einen Kalorienmangel beziehungsweise spezifisch einen Kohlenhydratmangel eben aufweisen. Und dieser Kohlenhydratmangel, der geht, sagt mein Kollege Carsten Krüger, der geht vornehmlich auf die reproduktive Achse bei den Athletinnen. Das heißt, die reagieren damit mit Zyklusbesonderheiten. Das ist was sehr Spezifisches für Athletinnen. Die sind ja, sehr viele sind sehr schlank, achten sehr stark darauf, dass sie nicht zunehmen, trainieren wahnsinnig hart und viel. So, das ist ein Muster, das wir sehen. Gleichwohl ist es inzwischen so, dass unsere Daten darauf hinweisen, dass diese Merkmalskombination auch bei Männern mal vorkommen kann. Vielleicht nicht ganz so oft, aber es ist eigentlich etwas, das im Grundmuster auch Männer betrifft. Da hat man jetzt nur vornehmlich, auch geschichtlich ein bisschen, vornehmlich die Athletinnen untersucht. Und das ist etwas, was wir überraschend häufig finden und wo wir dann aus Improve-Sicht auch immer sagen, also wenn da wirklich was medizinisch Problematisches dahinter steckt, dann ist der Zuständigkeitsbereich von Improve auch vorbei. Da kontaktieren wir unsere Medizinerkolleginnen in der Regel, die sich damit sehr, sehr gut auskennen, die dann sich um die Athletinnen in der Regel kümmern. Aber das ist so ein Punkt, der spielt in der Forschung inzwischen eine große Rolle. Und das betrifft eben nicht nur die Ausdauerathletinnen, was man immer so dachte, die also ganz viel Volumina an Laufkilometern da beispielsweise abspulen, sondern das sind auch zum Teil Sportspielerinnen, Gerätturnerinnen, rhythmische Sportgymnastinnen und so weiter.
Und was müssten die denn eigentlich tun, damit sie diesen Mangel nicht haben? Also mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, also eine andere Ernährung?
Also die müssten auf jeden Fall ihre Ernährung verändern und zwar zum einen mikronährstoffreicher sich ernähren. Das tut man zum Beispiel nicht, wenn man sehr viele raffinierte Lebensmittel zu sich nimmt, also Obst, Gemüse beispielsweise. Und es ist eine Ernährung, müsste man zu sich nehmen, viel, viel mehr. Wenn man beispielsweise einen Folsäuremangel hat, dann sollte man mehr grünes Gemüse essen. Ja, deswegen empfehlen wir den Athletinnen dann immer, da muss was Grünes auf deinem Teller drauf sein und das sollte möglichst frisch sein beispielsweise. Das müsste oft von der Kalorienmenge größer sein und zwar nicht, was als Einfachzucker anbelangt, sondern komplexe Kohlenhydrate. also auch Nahrungsmittel, die viele Ballaststoffe haben. Wir untersuchen ja beispielsweise auch das Mikrobiom. Also wir schauen uns an, wie viel, einfach gesagt, wie viel unterschiedliche Darmbakterienstämme da so im Darm so hausen, individuell. Und sehen, dass das zum Beispiel assoziiert ist damit, wie viel Ballaststoffe jemand aufnimmt. Und viele Ballaststoffe sind meistens mit Komplexen und mehr Kohlenhydraten assoziiert, sodass wir immer empfehlen, genau davon muss da faktisch mehr rein. Und das ist ganz schwierig, weil erstens ist Ernährungsverhalten sehr automatisiert. So. Für Athletinnen ist es sowieso schwierig, sich gut zu ernähren. Die haben meistens wenig Zeit. Die sind irgendwo in irgendwelchen Sportschulen, in irgendwelchen Trainingszentren, kochen weniger oder haben zumindest Probleme, sind oft auf Reisen. Das heißt, da genügend reinzubringen ins System ist gar nicht so einfach. Und da versuchen wir die Athletin, aber natürlich auch die Athletin zu unterstützen, ihre Ernährung zu optimieren im Sinne ihrer Entwicklung zu mehr Leistungsfähigkeit.
Viele nehmen ja wahrscheinlich auch an, dass in einem Spitzensportsystem sowas längst integriert ist, also die richtige Ernährung für die jeweilige Person. Ich habe das auch schon häufig in Gesprächen gehört, dass das durchaus ein Thema ist, aber wenn es nur thematisiert und nicht umgesetzt wird, dann hilft es wenig. Also das heißt, sehen Sie in Ihren Forschungsergebnissen, in Ihren Untersuchungen, die Sie dann anstellen, dass das nicht in der Weise stattfindet, wie es möglicherweise schon kommuniziert wird?
Also wir haben den Aspekt Ernährung als Individualisierungsmerkmal, aber auch eben in Kombination mit dem Geschlecht ganz stark beleuchtet und beleuchten es auch nach wie vor ganz stark und sind doch auch immer wieder ein bisschen überrascht, wie ungünstig das Ernährungsverhalten auch ist. Es ist also nicht nur zu wenig oft, es ist auch das Falsche und es ist auch zu wenig frisch, zu wenig nahrhaft. Und wir sehen unsere Aufgabe auch darin, das nicht nur zu diagnostizieren, sondern das auch umzusetzen. Wir haben zum Beispiel mit der U18-Nationalmannschaft Eishockey, männlich, wo wir festgestellt haben, dass das Ernährungsverhalten sehr suboptimal ist, eine Kochsession gemacht. Also mehrere Stunden gemeinsam mit zwei Köchen, mit dem Improve-Team. Da wurde gemeinsam gekocht, es wurde geplant. Die saßen da mit ihren Rückmeldungen und mussten sich dann überlegen, was sie denn jetzt besonders auf ihren Teller häufen. Und für uns ist es wichtig, das auch in die Praxis umzusetzen, ja, dass das bei den Athleten und Athletinnen auch ankommt. Und da hatten wir, also nicht nur wir als Forscher, sondern auch der Athleten, großen Spaß und Freude und sehen auch, dass das nachhaltig ist. Ja. Also die sind sensibilisiert jetzt für das Thema. Die gucken beispielsweise auch, dass sie nach dem Training sich relativ zügig wieder komplexe Kohlenhydrate zuführen, weil sie wissen, am nächsten Morgen um 9 geht es weiter, da muss ich wieder fit sein. Also das heißt, es geht auch oft um so, ich sage mal so Lebensstilfaktoren, wie jetzt zum Beispiel Ernährung oder Schlaf, auch ganz wichtig, wissen wir, wenn die dann noch bis um 2 dann an der Konsole sitzen, sehr ungünstig für die Regeneration. Also dass wir eher so die, ich sage mal, die Leistungsvoraussetzungen auch adressieren und die sind eben bei Athletinnen und Athleten auch oft mal ein bisschen unterschiedlich.
Bei diesem Individualisierungsmerkmal, was wollen Sie denn sagen? Wie viel Raum nimmt denn da das Geschlechterspezifische ein?
In Improve kriegt jeder Athlet, jede Athletin ihren sogenannten Avatar. Und auf dem Avatar, das ist sozusagen ein datengetriebenes Abbild der Person, spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Also verschiedene motorische Leistungen, psychosoziale Aspekte, die Ernährung, die Genetik, das Mikrobiom, der Schlaf, der weibliche Zyklus, das Blut, die Kognition. Inzwischen haben wir auch einen Zahnmediziner mit drin, weil es uns um Mund- und Zahngesundheit und Kiefergesundheit geht. So, und in all den Bereichen gibt es für die Rückmeldung an die Athletinnen Farbkodierungen. Das bedeutet, grün wäre so, das ist alles wunderbar. Gelb ist, da bist du so im Schnitt. oder es ist optimal, je nach Kategorie sozusagen. Und rot würde heißen, da ist irgendwas im Argen. Also beispielsweise würden wir im Bereich Ballaststoffzufuhr sagen, rot, da ist zu wenig, da wird zu wenig zugeführt. Und diese Muster, die werten wir natürlich auch aus im Hinblick auf das Geschlecht. Also tritt es häufiger beispielsweise bei Männern oder bei Frauen auf. Im Bereich Kognition sehen wir da keine Unterschiede. Also da ist das Geschlecht nicht relevant dafür, wie die Leistungsausprägung aussieht. Aber im Bereich der Motorik sehen wir zum Beispiel ein paar Unterschiede. Also wir finden zum Beispiel häufiger unbeweglichere Sprunggelenke bei den Männern als bei den Frauen. Wir finden, dass die Ernährung bei Männern häufig eine Überlast an Proteinen zu erkennen lässt. Also da werden dann mehrmals am Tag Proteinshakes zu sich genommen. Das kennen wir überhaupt gar nicht, verstopfwechseln diese Mengen. Was wir gerade untersuchen, ist, ob das Mikrobiom, also die Darmbakterien, einfach gesagt, ob sich das geschlechtsspezifisch ausprägt. Das ist ein sehr neuer Forschungsaspekt und so weiter. Das heißt, wir sind immer auch ein bisschen datengetrieben unterwegs. Also wenn wir da Unterschiede finden, dann gucken wir uns die genauer an. Und wenn es eben keine gibt, dann scheint das Geschlecht für diesen Aspekt eben keine Rolle zu spielen. Das heißt, es ist nicht ein Aspekt, der isoliert betrachtet wird, sondern wir versuchen, diese Brille über all unsere Daten zu legen und zu sondieren und festzustellen, ob das Geschlecht da tatsächlich eine Berücksichtigung finden muss, auch für die zukünftige Forschung.
Jetzt haben Sie ja im Zuge dessen auch festgestellt, dass Frauen massiv unterrepräsentiert sind. Zum einen in der Forschung, das waren nur diese 10%, aber auch auf der Forscher- oder Forscherinnen-Ebene. Auch da sind Frauen unterrepräsentiert. Wie ist das denn mit den Bereichen, die über das Blutmessen und Mikrobiomuntersuchungen hinausgeht? Also wenn wir uns jetzt mal das Psychosoziale nochmal anschauen oder aber auch die Strukturen, warum ist es eigentlich so männlich dominiert alles? Was stellen Sie denn da fest?
Also im Bereich der psychosozialen Aspekte sehen wir häufig, dass Frauen soziale Unterstützung im Rahmen ihrer leistungssportlichen Karriere sehr, sehr wichtig ist. Dass sie häufiger sich Sorgen machen um ihre Zukunft, auch um ihre finanzielle oder Gratifikationskrisen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass Athletinnen und Athleten das Gefühl haben, dass sie wahnsinnig viel in ihren Sport investieren, aber zu wenig Belohnungen daraus extrahieren können. Und Belohnungen im Leistungssport sind natürlich oft Teilnahmen an internationalen Wettkämpfen, Medaillen, große Erfolge und so weiter. Und wenn dieses Ungleichgewicht über eine sehr lange Zeit besteht, dann antworten Athletinnen und Athleten häufig mit einem Dropout. Also die sagen dann, es ist mir jetzt alles zu viel, ich möchte raus aus dem System. Und wenn wir uns den Effekt genau anschauen, dann sehen wir, dass der maßgeblich von Athletinnen getrieben wird. Also das heißt, Athletinnen haben oft das Gefühl, sie investieren wahnsinnig viel. Und das kann ich bestätigen, dass die das tun. Und zwar jetzt nicht nur monetär, sondern emotional, zeitlich und so weiter. Und da kommt aber nicht so das bei rum, was sie sich eigentlich erhoffen, nämlich Olympia-Qualifikationen beispielsweise. Und das ist etwas, was wir betrachten müssen, dass das ein Effekt ist, der eben maßgeblich durch Athletinnen zustande kommt, nicht so sehr bei den Athleten.
Dann fragt man sich ja, warum treten Frauen denn häufiger aus so einem System dann raus und warum die Männer nicht? Ja. Also die müssen auch Geld verdienen.
Das stimmt. Aber erstens, also die verdienen in der Regel mehr durch ihren Sport. Sie machen sich auch weniger Sorgen um die Zukunft. Das sind jetzt so Befunde, die wir sehen. Die sagen, das läuft schon irgendwie alles, wird ein Punkt sein. Und das ist eine Forschungshypothese, die ich immer habe, aber die wir erstmal eruieren müssen. Ich der Meinung bin, dass Athletinnen häufiger sehr gewissenhaft sind. Also das bedeutet, wenn sie jetzt eine leistungssportliche Karriere anstreben und gleichzeitig studieren, dann wollen sie beides sehr, sehr gut machen und sehr gewissenhaft. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und ich kann das noch nicht durch harte Forschung belegen, aber ich bin dran und ich glaube, da steckt was drin. Das ist natürlich jetzt erstmal was, das ist eine völlig anekdotische Beobachtung, aber das führt zu Konflikten, wenn man irgendwie überall ganz großartig sein will. Und das scheint für Frauen, die im Leistungssport sozialisiert sind, ein Thema zu sein, weil denen hat man eigentlich jahrelang gesagt, also ihr müsst viel trainieren, ihr müsst hart trainieren, ihr müsst hundertprozentiges Commitment für alles zeigen und so weiter. Und wenn man das auf mehreren Hochzeiten macht, dann wird es irgendwann schwierig. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den versuchen wir zu verstehen. Ist das ein Sozialisationseffekt, dass Frauen das immer sehr, sehr gewissenhaft machen? Ja, und wie kommen wir aus der Schleife eigentlich raus? Weil das führt natürlich zu einer sehr hohen Beanspruchung.
Wenn wir das alles jetzt zusammennehmen, dann bedeutet das ja, wir haben im System, insbesondere bei Athletinnen, sehr viel Steigerungspotenzial, also sehr viel, was liegen gelassen wird an Optimierungsmöglichkeiten, weil alles eben nivelliert wird auf der Basis eben hauptsächlich männlicher Probanden. Wie viel Potenzial da noch viel mehr rauszuholen sehen Sie denn?
Also ich sehe da großes Potenzial und ich sehe auch noch große Leistungsreserven, übrigens auch in der Trainerinnen- und Trainerausbildung, weil wir da eigentlich geschlechtsspezifische Aspekte noch nicht so adressiert haben, wie sie irgendwann mal hoffentlich zu adressieren sind. Und das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat das Thema ja auch aufgegriffen. Also das nächste große Forschungsprojekt ist ein geschlechtsspezifisches Projekt, das vor allem die weibliche Physiologie und Leistungsfähigkeit in den Blick nimmt. Und wir brauchen da unbedingt Forschung, um vielleicht auch diese Leistungsreserven noch stärker anzupieksen. Und da sind wir, glaube ich, jetzt erst am Anfang. Im Bereich zyklusbasiertes Training, da forschen wir auch dazu, muss ich immer sagen, wenn ich mir so anschaue, was da manche Firmen beispielsweise dieses Konzept schon so verkaufen wollen, wie so geht zyklusbasiertes Training, dann muss ich immer sagen, also das wissen wir eigentlich noch gar nicht genau. Und das ist so ein bisschen die Krux, ja, dass wir auf der einen Seite sehen, da tut sich was auf, aber an der anderen ja nicht 40 Jahre sozusagen Forschung einfach mal kurz in ein paar Monaten nachholen können, die da versäumt wurde.
Wenn wir das Ganze nochmal ganz basal runterreduzieren auf die grundsätzliche Frage, warum dann im direkten Vergleich der Mann dann doch schneller läuft als die Frau, also der schnellste Mann schneller läuft als die schnellste Frau.
Ja, also wir haben ja so ein Improved, so ein, ich sag mal so ein Bio konstruktivistisches Geschlechterbild. Also wir wissen, da gibt es physiologische Unterschiede, die sind nun mal faktisch da. Männer sind im Mittel, die sind größer, die sind schwerer, die sind maximalkräftiger und das ist vornehmlich auf die hormonellen Einflüsse zurückzuführen, die sich dann ergeben. Also sprich, wenn man Mädchen und Jungs in der Entwicklung anguckt im Sport, dann sind die so bis zur Pubertät, sind die sehr ähnlich in ihren Leistungen. Und dann geht die Schere ein bisschen auf. Es ist nicht ausschließlich, aber unter anderem ein Aspekt ist die Wirkung des Testosterons, von dem wir Frauen übrigens auch ein bisschen im Blut haben, aber Männer deutlich mehr. Sprich, das Training, das die im Bereich der Hypertrophie, also der sozusagen Anlegen von Muskelmasse machen, das schlägt sehr viel stärker an. Das ist ein Aspekt. Also Männer haben faktisch im Mittel mehr Muskelmasse. Das heißt übrigens nicht, dass alle Männer immer stärker sind als Frauen. Wir haben hier in Improve auch Athletinnen, die sind stärker als Männer. Und es gibt auch Frauen, deswegen gucken wir immer nach Verteilungen und nicht so sehr nur nach irgendwelchen Mittelwerten. Klar, müssen wir als Individualisierungsforscher. Aber wir sehen zum Beispiel, dass wenn man das Körpergewicht rausrechnet, Frauen sehr stark sind. Also dieses Phänomen gibt es. Das heißt, die sind sehr, sehr gut trainiert. Die haben also im Bereich Kraft sich wirklich hervorragend entwickelt. Ihre relative Kraftleistung, die liegt zum Teil über der von Männern. Das heißt, es ist auch ein Masseeffekt, den wir da sehen. Der ist physiologisch nun mal da. Und das erklärt, warum unter anderem, wenn jetzt Männer gegen Frauen spielen, Basketball spielen würden, dass Männer in der Regel dort gewinnen, weil die natürlich viel mehr Masse, viel mehr Kraftleistungen absolut gesehen da auf das Feld bringen, mehr Größe, mehr Gewicht. Und gerade in den Sportarten, wo es um Kontakt geht, wird das natürlich eine Riesenrolle spielen. Gleichzeitig gucken Sie mal an, wenn die Bogenschützen und Bogenschützinnen, da spielen diese physiologischen Parameter nicht die große Rolle. Deswegen in den Mixteams, wie wir ja auch in Paris gesehen haben, die zeigen die gleichen Präzisionsleistungen. Deswegen spielt auch manchmal eben das Geschlecht für die reine Leistungsfähigkeit eine größere Bedeutung als in anderen Situationen.
Das war das Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Trainings- und Bewegungswissenschaftlerin Karen Zentgraf von der Goethe-Universität Frankfurt zur Forschungsinitiative Improve, die Individualisierung als Leistungsreserve in den Trainingswissenschaften betrachtet. Vielen Dank für das Gespräch.